Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Viele Menschen kennen das. Man liegt im Bett, will schlafen, aber der Kopf kommt einfach nicht zur Ruhe. Immer wieder drehen sich dieselben Gedanken im Kreis. Man spielt Szenarien durch, malt sich das Schlimmste aus oder grübelt stundenlang über Vergangenes. Dieses sogenannte Gedankenkarussell kann enorm belastend sein und wenn dann noch Einsamkeit ins Spiel kommt, kann daraus schnell ein gefährlicher Kreislauf werden, der sogar in Suchterkrankungen münden kann. Wir sprechen heute darüber, was hinter diesen gedanklichen Schleifen steckt, wie Einsamkeit und Sucht miteinander verknüpft sind und vor allem, was man tun kann, um aus diesem Strudel wieder herauszufinden. Dafür ist heute Psychologe Alessandro Gaspiri bei uns, der ja quasi schon unser Stammgast ist in diesem Podcast. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und willkommen an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Alessandro, was genau versteht man denn unter einem Gedankenkarussell und wie äußert sich das Ganze im Alltag?
Du kannst dir das so vorstellen, wie als würde dein Gehirn auf Autopilot schalten und quasi die Gedanken selbstständig erschaffen ohne deinem Zutun. Also ein Stück weit wie, als würde man die Fernbedienung des Fernsehgerätes abgeben und dein Gehirn macht alles eigenständig. So funktioniert das biologisch gesehen. Also wir können es nicht lange schaffen, der Wissenschaft entsprechend maximal 30 Sekunden ohne Gedanken zu erschaffen. Das heißt, auch wenn wir glauben, nicht denken zu können, funktioniert das biologisch nicht. Das Gehirn macht das selbstständig. Und deswegen oft diese negativen Schleifen, weil das Gehirn das automatisch produziert. Natürlich gekoppelt mit Emotionen, die wir durchlebt haben. Sprich auf Arbeit, werde ich gestresst, gemobbt oder irgendetwas anderes, dann schafft das Gehirn automatisch diese negativen Gedanken und bringt uns eventuell in so eine Gedankenschleife, Gedankenkarussell, das nicht mehr aufhören kann.
Ich habe gerade direkt vor Augen, wie die Hörerschaft jetzt versucht, gerade 30 Sekunden an nichts zu denken und es klappt nicht, wie du ja schon gesagt hast.
Das Gedankenexperiment, denke nicht an einen rosaroten Elefanten.
Zack, und schon ist er da. Warum geraten denn Menschen überhaupt so in diese Grübelfalle hinein und welche psychologischen Mechanismen sorgen dafür, dass die Gedanken nicht mehr stillstehen?
Ja, sehr oft sind es eben die vergangenen Ereignisse, die uns dazu bewegen, in solche Gedankenschleifen zu geraten. Sehr oft ist es eben die Vergangenheit, Erlebnis auf Arbeit, Erlebnis in der Familie, alles, was uns so ein Stück weit emotional negativ tangiert, sozusagen, das wird ja im Gehirn abgespeichert und kreiert dann diese Gedanken. Oft hat es auch zu tun mit Sorgen und Ängsten in der Zukunft. Meistens in Verbindung miteinander. Ich habe meinen Job gestern verloren, darüber ärgere ich mich, negative Gedanken darüber und auch negative Gedanken über die Zukunft. Was mache ich denn damit? Was mache ich morgen? Wie stehe ich auf? Wie kann ich Job suchen? Finde ich überhaupt was in meinem Alter noch? Also ganz, ganz viele Gedanken, die einen da in dem Moment beschäftigen und wo man oft den Eindruck hat, dass man nicht mehr rauskommt. Wenn wir so in einer negativen Gedankenschleife festhängen, ist es ein Versuch des Gehirns, die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Also darunter steckt ja quasi eine Emotion, die negativ behaftet ist und die diese Gedanken erschafft. Und das Gehirn versucht durch dieses viele Denken die Emotion zu regulieren. Und deswegen denken wir und denken wir und denken wir, bis wir eine Lösung finden. Blöderweise denken wir über Situationen meistens nach, die in dem Moment nicht lösbar sind. Und deswegen wird es so zu einem Gedankenkarussell und hört in aller Regel dann nicht mehr auf oder nicht so schnell auf.
Gibt es da bestimmte Persönlichkeitstypen, die vielleicht besonders anfällig sind, sich in Gedanken zu verlieren?
Ja, es trifft dann sehr oft Menschen, die schon ein bisschen Schwierigkeiten haben, mit Ängsten umzugehen, die vielleicht eine auch manchmal depressivere Tendenz haben, aber auch Menschen, die emotional sensibel sind, die Reize schneller wahrnehmen und schlussendlich auch erstaunlicherweise Menschen, die perfektionistisch orientiert sind, weil der Perfektionismus nicht leicht erreichbar ist und in Situationen dann sehr viel darüber gegrübelt wird, wie man dann das Perfekte erreichen kann, was eigentlich nicht erreichbar ist.
Aber was passiert denn, wenn das Gedankenkarussell nicht mehr aufhört? Also Welche Folgen könnte das langfristig für die psychische und körperliche Gesundheit haben, wenn man immer wieder da reingerät?
Ja, wenn es uns nicht gelingt, rauszukommen, das ist schlussendlich das, was wir wollten, aber oft nicht gelingt. Und da kann ich viele Menschen gut verstehen. Auch ich bin ein Negativgrübler manchmal und kenne das, wenn man nachts mal wach liegt oder auch auf dem Fahrrad durch den Wald fährt und trotzdem die Gedankenwelt ganz irgendwo anders ist. Also das kann darin münzen, dass wir Schlafstörungen entwickeln, Schwierigkeiten zum Beispiel beim Einschlafen oder und beim Durchschlafen, Konzentrationsschwierigkeiten, das heißt die Unfähigkeit, sich auf Arbeit zum Beispiel auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren, weil man sich eben gedanklich ablenken lässt, abschweift. Innere Unruhe, es ist so ein Gefühl von Nervosität zum Beispiel. Und schlussendlich Gefühl der mentalen Erschöpfung, einfach geistig völlig ausgelaugt zu sein. Das sind so Anzeichen, die dazu führen können, dass man vielleicht etwas machen sollte, um aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen.
Du sagst, man sollte etwas machen. Wo kann man sich denn Hilfe holen?
Als allererstes sage ich gerne, man ist ja für sich selbst verantwortlich. Das klingt zwar auch immer so einfach, ja, manchmal würde man gerne die Verantwortung einfach abgeben, aber schlussendlich geht es schon darum, dass man bei sich ansetzt. Also was kann ich tun, um aus diesen negativen Gedanken rauszukommen? Also ein Stoppzeichen zu setzen, um zu sagen, nein, jetzt ist mal gut, die Gedanken vorbeiziehen lassen wie die Wolken am Himmel. Also so ein Stück weit die Gedanken nicht zu bewerten. Wenn ich einen negativen Gedanken bewerte, dann bin ich wieder voll drinnen. Also wenn ich denke, oh, gestern habe ich schon wieder das und das gemacht und ich wollte es doch anders machen und jetzt habe ich doch schon wieder einen Rückschritt gemacht, aber ich habe mir doch so viel vorgenommen. Und du merkst schon, da kommt man so in eine Schleife, in einen Kreis rein, aus dem muss man ausbrechen. Da muss man einfach sagen, nein, stopp, jetzt ist genug über diese Sache nachgedacht, ich schiebe das zur Seite und konzentriere mich auf andere Dinge. Also das hilft uns so ein bisschen auf die Schnelle rauszukommen.
Oftmals geht ja auch so ein Gedankenkarussell einher mit Einsamkeit. Wie definierst du diesen Zustand und was unterscheidet denn Einsamkeit von bloßem Alleinsein?
Ja, Alleinsein wäre, ich gehe beispielsweise in den Biergarten und setze mich hin und trinke ein Bierchen, weil ich ein Bedürfnis spüre und mich einfach mal eine Stunde mit mir alleine beschäftigen will. Das ist zwar alleine sein, aber bedeutet nicht einsam sein, weil ich vielleicht gerade darüber nachdenke, wie ich morgen mit meinen Arbeitskollegen einen schönen Ausflug mache oder wie ich mit meiner Familie am Wochenende mache. Also du hörst, da gibt es viele Beziehungen. Auch wenn ich im Moment allein bin, bin ich nicht einsam.
Bewusst gewählt.
Genau. Ne? Und der einsame Mensch, das ist wirklich ein Gefühl. Der Unterschied vielleicht nochmal genauer beschrieben ist, derjenige, der allein im Biergarten sitzt, das ist ein Zustand. Ja, da ist gerade allein, das kann man objektiv beobachten. Ein Mensch, der sich einsam fühlt, das kann man nicht beobachten, sondern das ist eine Emotion, ein Gefühl, der derjenige hat. Und ob der nun zu Recht sich einsam fühlt oder nicht, spielt gar nicht die tragende Rolle, sondern er spürt dieses Gefühl als wahrhaftig. Und das sind dann oft Menschen, die entweder sich selbst isolieren oder isoliert sind und sich deshalb einsam fühlen.
Welche Rolle spielt denn Einsamkeit bei der Entstehung von Suchtverhalten? Kannst du uns da einen Zusammenhang genauer erklären?
Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Zum einen Menschen, die einsam sind, neigen, die Einsamkeit zu bewältigen oder zu lösen, indem man zu Suchtmitteln greift. Das kann Alkohol sein, das kann im schlimmsten Fall Drogen sein, Medikamente sein, das kann aber auch Computerspiele sein. Also man versucht sozusagen, dieses Gefühl der Einsamkeit, das was ich spüre, in mir spüre, zu verdrängen, zu verleugnen, zu lösen, indem ich auf Mittel greife, um mich von diesem Gefühl der Einsamkeit abzulenken. Und gleichzeitig ist es aber auch so, Menschen, die zu Süchte neigen, egal welchen, bleiben wir mal bei dem Beispiel Zocken dran, wenn ein Partner nach Hause kommt und abends 3 Stunden zockt, wird er sich durch dieses Zocken vereinsamen, weil welcher Partner, welche Familie macht das mit? Es ist sozusagen, zum einen kann Einsamkeit einen in Süchte treiben, und andererseits kann Sucht dazu führen, dass ich mich einsam fühle oder sogar einsam bin.
Wie fühlt sich jemand, wenn er seine Gedanken vielleicht nicht mehr aushält?
Ja, ich würde mal in einem Wort sagen, schlecht. Das wäre sehr simplifiziert, aber vielleicht ein Beispiel. Stell dir mal vor, du hältst so ein Glas in der Hand, gefüllt mit Wasser, 0,2, ne, so ein ganz normales Trinkglas, und streckt den Arm aus und hältst das quasi so. Und ich würde jetzt mal sagen, 5 Minuten dürfte kein Problem sein, das Glas auszuhalten, also auszuhalten, das Glas zu halten sozusagen. Nach einer Stunde wird es wahrscheinlich anstrengend und dann passiert was? Vom ich halte es aus, kommt man rüber, ich halte es nicht mehr aus. Wenn man das ganze 24 Stunden machen würde, würde man wahrscheinlich, jetzt überspitzt gesprochen, den Arm verlieren oder runterfallen. Er kann ja kein Mensch aushalten. Und so ist es mit den negativen Gedanken. Wenn ich ständig in so einer Schleife drin bin, kann ich es irgendwann nicht mehr aushalten. Und ich bekomme den Eindruck des, überspitzt gesprochen, Verrücktwerdens. Und das führt viele Menschen in Depressionen, in Angststörungen, führt Menschen dazu, eben nach Mitteln zu greifen, damit ich diese Gedanken nicht mehr haben will oder nicht mehr haben kann, weil am Ende will ich sie ja loswerden. Das ist die Krux, man wird sie nicht so einfach los. Und dann greift man zu Mitteln, die nicht gesund sind, und man kommt in eine noch größere Katastrophenschleife, im Extremfall.
Gibt es vielleicht Lebensphasen oder Situationen, in denen Menschen besonders anfällig sind für diese gefährliche Kombi, sage ich jetzt mal, aus Einsamkeit und Sucht?
Ja, es gibt schon vulnerable Phasen im Leben, die einen dazu führen können, dass man schneller in solche Gedankenspiralen gerät. Das können Sachen sein wie Übergang von Schule zur Universität, wenn Menschen eher dazu neigen, unsicher zu sein und so gewisse Sorgen zu haben. Ich kann mich an meiner Studienzeit erinnern, als ich das erste Mal vor der Uni stand, dachte ich mir, gehöre ich da überhaupt hin? Also das sind schon Fragen, die Menschen beschäftigen oder eben, ich verliere meinen Job, Trennungsphasen, Verlustphasen von nahestehenden Menschen. All diese Dinge können natürlich einen schneller in solche Gedankenkarussellphasen führen als Phasen, wo ich gefestigter bin. Menschen, die wenig soziale Bindungen haben, ein geringes Netzwerk haben, die können auch schneller in solchen Gedankenkarussellphasen geraten.
Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann man aus diesem Teufelskreis aus Gedankenkarussell, Einsamkeit, Sucht irgendwie wieder rauskommen? Welche erste Schritte empfiehlst du da?
Also der erste Schritt ist quasi die eigene Erkenntnis zu haben, dass ich ein Problem habe, wenn man das mal so artikulieren darf. Also schlussendlich geht es darum, dass ich eine Akzeptanz entwickle, dass hier etwas geschieht, was nicht gesund für mich ist und vielleicht auch nicht gesund für mein nahes Umfeld. Weil wenn ich in einer Beziehung bin und sehr negativ orientiert in meinen Gedanken unterwegs bin, werde ich auch gewisse Gefühle aufbauen. Das heißt, ich werde vielleicht aggressiver sein oder zurückziehender, frustrierter, nerviger. All das kriegt ja mein Umfeld mit. Dementsprechend verursache ich unbewusst und ungewollt Leid bei mir und oder Leid bei anderen. Und das ist so die erste Erkenntnis, die ich gewinnen muss, um überhaupt einen Schritt machen zu können. Und dann ist es immer eine Frage, wie sehr leidet man darunter, wie groß ist das Problem, weil jeder kennt Phasen, glaube ich, wo man einfach mal so ein Gedankenkarussell hat, das negativ orientiert ist, das kennt aus einem Leben, ich würde mal behaupten, jeder Mensch. Meistens kommt man da, wenn man eine gute innere Widerstandsfähigkeit hat, auch schnell wieder raus. Oder Menschen, die ein soziales Netzwerk haben, tun sich da auch relativ leicht, wieder rauszukommen. Menschen, die eher zur Einsamkeit neigen oder eben einsam sind, tun sich natürlich dementsprechend schwerer, da wieder rauszukommen. Und dann geht es darum zu schauen, welche Hilfeformen gibt es. Also zum einen kann ich mir selber helfen, wenn ich denke, dass ich das schaffen kann. Ich kann mir Freundeshilfen suchen, Familienhilfe suchen, sagen, Leute, ich brauche hier ein bisschen Unterstützung, ich hänge sehr fest in meinen Gedanken, wie könnt ihr mich unterstützen, das wäre eine Möglichkeit. Und wenn man darüber hinaus professionelle Hilfe suchen will, gibt es natürlich die Möglichkeit, Telefonseelsorge, Beratungsstellen, Therapeuten, autodidaktisch auch Online-Kurse, Bücher, gibt es genügend über das Thema grübeln und wie komme ich da wieder raus.
Und ich kann mir vorstellen, dass auch soziale Kontakte in der Genesung eine zentrale Rolle spielen. Wie gelingt es denn da vielleicht auch sogar neue Verbindungen aufzubauen, vor allem wenn man sich schon länger isoliert fühlt?
Ja, es ist gerade für einsame Menschen natürlich oft schwer, weil man kann denen zwar schnell raten, such dir ein Hobby, such dir einen Verein, geh zur Wandervereinigung XY, begib dich unter Menschen, arbeite ehrenamtlich bei der Tafel, um irgendwelche Beispiele zu nennen, wo man unter Menschen kommt. Aber Menschen, die sich einsam fühlen, haben sehr oft Schamgefühle. Also dieser Schritt von der Einsamkeit raus ist oft das, was ihnen schwerfällt. Und da ist es glücklicherweise heute auch eine Zeit, wo es Medien gibt. Man kann die immer mit Vor- und Nachteilen sehen. Aber der Vorteil daraus ist, dass ich dadurch vielleicht über soziale Medien Möglichkeit habe, erstmal Kontakte zu knüpfen, die ich machen kann, ohne jetzt mal das Haus zu verlassen oder die Wohnung zu verlassen, ohne mich in eine Situation zu begeben, die mir Angst macht, die mir Sorgen bereitet. Und darüber vielleicht so langsam in Kontakte kommen und schauen, dass man sich dann darüber mal irgendwo trifft und quasi von sozialen Medienkontakt zu einem sozialen echten Kontakt begibt.
Das ist immer der positive Aspekt der sozialen Medien, die oftmals auch zu Süchten führen. Ne? Also auch da kann man genau. Ja süchtig werden.
Ja, das ist tatsächlich eben dieses zweischneidige Schwert, ne? Wo man tatsächlich auch eine gewisse innere Kraft braucht und einen Mut braucht, um zu differenzieren, hilft mir das jetzt oder treibt es mich noch mehr in die Einsamkeit? Ja, weil natürlich kann ich zwar sehr viele Kontakte haben und sehr viele Schreiben und Likes und was auch immer, aber keine realen Kontakte. Und das wäre dann wieder eben gegenteilig, sondern ich muss versuchen, über diese sozialen Medien hinaus zu realen Kontakten zu kommen, um mich eben nicht isoliert und einsam zu fühlen. Ansonsten ist es quasi so ein Pseudo-Verfahren, um aus der Isolation rauszukommen, aber ich bleibe trotzdem wahrscheinlich gefühlt einsam.
Die Corona-Pandemie hat ja das Thema Einsamkeit in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Welche Folgen sind denn aus deiner Sicht bis heute spürbar?
Ja, es gibt praktische Folgen, die sicherlich auch irgendwo für viele Menschen nützlich zu sein scheinen. Also sprich, Homeoffice ist ja ein großes Thema geworden, was vorher ja fast überhaupt keine Relevanz hatte. Und wo viele Menschen auch Vorteile drin sehen, sich quasi ja freiwillig zu isolieren. Es kann Vorteile haben, aber eben auch Nachteile. Wenn ich dadurch meine Wohnung nicht mehr verlasse, ist das eine Form von Isolation und nicht mehr nur eine Form von Homeoffice. Also das ist etwas, was unter praktischer Sicht sozusagen durch diese Corona-Geschichte entstanden ist. Aber darüber hinaus gab es natürlich oder gibt es viele psychische Belastungen, die in der Corona-Zeit entstanden sind. Die Menschen treffen zunehmende Angststörungen, zunehmende Depressionserkrankungen, die einfach dazu führen, dass sowohl Suchtverhalten, Stressempfinden oder Stressempfinden und dadurch Suchtverhalten auch gesteigert sind. Man könnte sagen, dass es auch eine Generation geben könnte, die erst lernen muss, mit Isolation umzugehen. Ja, also in dieser Corona-Zeit, da waren ja alle überfordert. Und wie langfristig diese Nachwirkungen sein werden, gerade auf der jungen Generation, lässt sich im Moment erst abschätzen und noch nicht definieren. Aber definitiv, glaube ich, zumindest bleiben Spuren in unserer Gesellschaft aus dieser Zeit.
Was müsste sich denn aus deiner Sicht gesellschaftlich verändern, damit wir die Probleme vielleicht langfristig besser in den Griff bekommen?
Ich denke, das sind tatsächlich mehrere Faktoren, die wir hier berücksichtigen könnten. Zum einen brauchen wir eine sogenannte Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen und Sucht, damit auch Menschen sich mit solchen Gegebenheiten leichter akzeptiert fühlen und dadurch vielleicht auch leichter Hilfe suchen. Es braucht Präventionsprogramme in Schulen und Universitäten. Ich glaube, dass wir in Schulen das Thema Emotion und Umgang mit Gefühlen und negativen Gedanken so gut wie gar nicht thematisieren. Und ich denke, das wäre ein guter Ansatzpunkt, genau dort anzufangen, weil in vielen Elternhäusern gelingt das nicht, aus unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen müsste man da, glaube ich, im Bildungssystem mehr machen. Wir brauchen niederschwellige Beratungsangebote. Da gibt es auch schon jede Menge. Wir sind schon gut und breit aufgestellt. Es geht darum zu schauen, dass wir gesellschaftlich einfach auch das verankern. Wichtig ist auch, dass die Arbeitgeber dranbleiben beim Thema Work-Life-Balance oder besser gesagt die Gesundheit am Arbeitsplatz fördern, vor allem die psychische. Es wird sehr oft auf die körperliche geachtet, aber aus meiner Perspektive noch zu wenig die psychische Gesundheit berücksichtigt. Das fände ich sehr wichtig.
Gibt es denn vielleicht neue therapeutische Ansätze oder Behandlungsmethoden, die du persönlich besonders vielversprechend findest?
Ja, es gibt viele Richtungen im therapeutischen Setting. Ich glaube, so eins, was man hervorheben kann, ist eigentlich so das Akzeptanzgefüge. Ja. Ich denke, es ist sehr wichtig, eben nicht so sehr gegen diese eigenen negative Grübeln vorzugehen, sondern vielmehr zu akzeptieren, dass ich dazu neige, dass ich dazu tendiere, solche Gedanken zu haben und dass es auch mal okay ist, wenn es in Maßen ist, dass ich nicht mich selber quasi bewerte, wenn ich negative Gedanken habe, sondern lerne zu akzeptieren und anzunehmen, dass es die nun mal gibt, um dann zum Beschreibenden zu kommen. Also dass ich lerne, meine Gedanken zu beschreiben und nicht zu bewerten, weil Bewertung führt mich wieder in die Spirale. Beschreibung kann mich dazu führen, dass ich es akzeptiere und darauf aufbauend lerne, aus den negativen Gedanken positivere zu erschaffen. Das kann man erlernen durch Hilfe von außen, Bücher, Online-Kurse, Webinare, aber eben auch durch Beratung oder Therapieunterstützung. Das hängt im Einzelfall davon ab, wie unter Anführungszeichen schlimm der Fall ist sozusagen.
Da danke ich dir recht herzlich, Alessandro. War gar nicht so einfach, alles in dieser kurzen Zeit unter einen Hut zu kriegen, diese wichtigen Themen, Gedankenkarussell, Einsamkeit und Süchte. Vielleicht gibt es dazu später nochmal eine ausführlichere Folge. Aber dir erstmal vielen Dank.
Vielen Dank und gutes Gelingen allen, die sich auf den Weg machen, aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen. Viel Mut allen denen, die sich entscheiden, auch ihre eigene Isolation, ihre eigene Einsamkeit anzugehen und vor allem auch, wenn es mit Süchten kombiniert ist, dass man sich Hilfe sucht, weil aus dem Suchtverhalten alleine rauszukommen, ist kein leichtes Unterfangen. Viel Glück.
Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir. In der nächsten Folge geht es hier in diesem Podcast um das Thema Schlaganfall, auch ein sehr wichtiges Thema und ich hoffe, dass Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie gesund.